Mitte April 2024 in Banja Luka, der größten Stadt des serbisch dominierten Landesteils von Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska. Sie sagen, dass wir auf dem Weg nach Europa sein müssen. Ich will da nicht hin. Es lebe Mutter Serbien. Es lebe Mutter Russland. Nur 3 Wochen später in Belgrad. Die Stadt ist in die Fahnen der Volksrepublik China gehüllt. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Besuch. Auf seiner ersten Europareise nach der Pandemie macht er neben Frankreich und Ungarn auch im Balkanland Serbien Station. Heute werde Geschichte geschrieben, ruft der serbische Präsident Aleksandar Vučić in die Menge. Und er habe seinem Gast gesagt, dass er sicherlich überall Respekt erfahre, aber eine solche Liebe, eine solche Hochachtung, die bekomme Xi Jinping wohl nur in Serbien. Es lebe die stählerne Freundschaft des serbischen und chinesischen Volkes. Es lebe Russland, es lebe China. Was ist da los? Wollten die Länder des Balkans nicht einmal alle so schnell wie möglich in die EU? Was ist schiefgelaufen? Darum geht es in den folgenden 5 Episoden von Balkan Gambit, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Dirk Auer, ich bin freier Journalist mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Dass der Balkan erneut zu einer Spielwiese der Großmächte werden könnte, mit potenziell gefährlichem Ausgang, davor hatte schon 2017 Federica Mogherini gewarnt, die damalige EU-Außenbeauftragte. Der Balkan, sagte sie, gerade von dort zurückgekommen, könne ganz leicht zu einem Schachbrett werden,
where the big power game can be played.
Auf dem die großen Mächte ihre Machtspiele austragen.
So the concern is there.
Und da gab es noch nicht einmal den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Und da konnte Mogherini sogar noch ein wenig Optimismus verbreiten.
Because there is an energy.
Eine Energie habe sie gespürt auf ihrer Reise.
A pro-European energy in the Western Balkans that just waits to be let in.
Und heute, 7 Jahre später, ist die Region noch mehr ins Fadenkreuz der Weltmächte geraten. Von Russland, China, der Türkei und einigen arabischen Staaten. Alle haben ihren Einfluss in den letzten Jahren ausgebaut, durch Propaganda und Desinformation, mit Investitionen und Kulturpolitik. Und die EU? Der drohen die Fälle davon zu schwimmen. Wie gefährlich ist dieses Gerangel der Weltmächte? Was steht für die EU auf dem Spiel? Um diese Fragen zu beantworten, war ich in den letzten Monaten viel unterwegs. Mit einer Historikerin bin ich durch die serbische Hauptstadt Belgrad gelaufen. Und in Bor, das ist eine Bergbaustadt im Osten von Serbien, habe ich mir erzählen lassen, welche Folgen es haben kann, wenn serbische Firmen von Chinesen gekauft werden. Ich war in Sofia und in Berlin.
Mein Name ist Jens Bastian.
Bei Analysten und Denkfabriken.
Ich bin hier an der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wo sich die Leute den Kopf zerbrechen, wie der Balkan wieder näher an die EU rücken kann. Genau wie in Brüssel natürlich, bei der Europäischen Kommission und bei Politikberatern.
Ich bin Dusan Reljic.
Und auf dem Weg auf den Balkan habe ich auch in Graz Halt gemacht.
Okay. Mein Name ist Florian Bieber, ich bin Professor für südosteuropäische Geschichte und Politik.
Florian Bieber hat übrigens ein Buch zum Thema geschrieben. Pulverfass Balkan heißt es. Darin zeigt er, wie es den globalen Mächten gelungen ist, auf dem Balkan Fuß zu fassen. Und warum sie dort willige Partner gefunden haben. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Jede Folge werfe ich den Blick auf einen anderen Akteur. Es geht um Russland, China, die Türkei und die arabischen Staaten und schließlich die EU. Also los geht's. Auf geht's zum Balkan. Oder auf den Balkan? Egal, mit dem Zug von München über die Alpen nach Zagreb, immer weiter Richtung Südosten. Musik. aber was ist und wo genau fängt der eigentlich an, der Balkan?
Wo der Balkan anfängt, darüber kann man sich lang streiten.
Manche sagen ja eigentlich schon kurz hinter Wien.
Es gibt das bekannte Zitat von Metternich, der sagte, der Balkan beginnt am Rennweg. Und das lag daran, weil seine Staatskanzlei damals am Rennweg lag. Und dementsprechend war alles, was südlich und östlich von ihm war, Balkan. Dann war Graz Balkan sozusagen auch. Ljubljana kann die Grenze zum Balkan sein.
Ladies and gentlemen, we shall be arriving in Ljubljana.
Ljubljana, die Hauptstadt von Slowenien. Ein kleines Land zwischen Alpen und dem Balkan. Einer der bekanntesten Slowenen ist der Philosoph Slavoj Žižek und der kommt tatsächlich so rüber, wie sich viele vielleicht einen Balkanphilosophen vorstellen. Langer Bart, ein bisschen verschwitzt, anarchisch und mit einem Denken, das in kein System passt.
Also da gibt es ja dieses schöne Video von Slavoj Žižek, das du, glaube ich, auch in der...
Genau, ja, ja. Der,
das möchte ich auch gerne einspielen.
Ja, ja.
Okay. We can begin. Okay, this river here is the official geographical limit between Balkan and Mitteleuropa. So beware.
Genau, ja, Slavoj Žižek steht an der Sava in Ljubljana und auf der Brücke und sagt.
Und this side, horror, oriental despotism.
Ja, die eine Seite, das ist Balkan, barbarisch, laut und gewalttätig.
Women get beaten, get raped and like it. On the other side, Europe, civilization, women get beaten and raped but don't like it.
Und die andere Seite ist Zentraleuropa, zivilisiert, gepflegt.
Balkan. Mitteleuropa, don't forget it.
Und er macht sich hier ein bisschen natürlich drüber lustig, dass so eine geografische Grenze, wie zum Beispiel ein Fluss, oftmals so benutzt wird, um diese Regionen abzugrenzen, aber dass das tatsächlich dann mit sehr vielen Vorurteilen belegt ist.
Und genau dasselbe hätte man in Kroatien machen können.
Natürlich, in Zagreb würden alle sagen, nein, nein, es ist wiederum weiter südlich und östlich von uns. Also alle schieben den Balkan so ein bisschen auf die anderen ab. Und wo immer der andere, der weiter im Südosten ist, mehr Balkan ist. Und man selber gehört gerade mal nicht mehr dazu. Man ist also so die Außengrenze.
Der Balkan ist immer der andere.
Genau, der Balkan ist immer der andere, ja.
Ab Zagreb ist es jedenfalls erst einmal vorbei mit Zugfahren. Weiter geht es nur mit dem Bus. Also, eine klare Grenze des Balkans gibt es also schon einmal nicht. Kein Wunder, wenn die Region meist mit Rückständigkeit, Unzivilisiertheit, Krieg und Chaos assoziiert wird. Kurz all das, was Europa hinter sich gelassen hat. Oder? Immer weiter nach Südosten. Durch die Weite Slawoniens, eine zumeist sanfte Hügellandschaft, die Kornkammer Kroatiens. Kaum vorstellbar, dass hier tatsächlich Anfang der 1990er Jahre der Krieg zwischen Serbien und Kroatien tobte, Städte und Dörfer belagert und, wie etwa Vukovar, in Schutt und Asche gebombt wurden.
Und ich erinnere mich auch sehr stark an die Situation in den 90er Jahren, wo man ja versucht hat zu verstehen, wie ist ein Krieg in Europa überhaupt möglich. Und dann war es natürlich sehr einfach zu sagen, naja, es ist halt der Balkan, die wilden Balkanmenschen, die das machen. Und das sind eben keine zivilisierten Europäer in Anführungszeichen.
Und da kam es dann wieder ins Spiel.
Das berühmte Pulverfass vom Balkan.
Also die Vorstellung von einer Region,
in der Gewalt, Nationalismus, auch Rückständigkeit regieren, Völker, die jahrhundertelangen Hass vermeintlich entzweit hätten.
Das ist Marie-Janine Kalek, Professorin für südosteuropäische Geschichte an der Universität München.
Das sind Bilder, die vor dem Hintergrund der Befreiungskriege und des Nationalismus im 19. Jahrhundert entstanden sind.
Im Kontext der Auflösung des Osmanischen Reichs,
der sogenannten orientalischen Frage,
wo das Osmanische Reich zerfiel bzw. immer schwächer wurde und sich auf dem Balkan nationale Bewegungen bildeten.
Und die Nationalbewegungen der christlichen Völker haben schrittweise dieses Osmanische Reich angeknabbert bzw. dann auch ganz zum Einsturz gebracht.
Was im Rest von Europa mit großer Nervosität beobachtet wurde. Das kommt etwa in einer berühmten Karikatur der britischen Satirezeitschrift Punch aus dem Jahr 1912 zum Ausdruck. Da sitzen die europäischen Großmächte auf einem brodelnden Kessel und auf dem steht geschrieben Balkan Troubles.
Fünf Großmächte, die versuchen, diese Balkan-Nationalbewegungen unter dem Deckel zu halten, weil es eine Zeit lang die Maxime der Großmächte gewesen ist, das Osmanische Reich möglichst lange am Leben zu erhalten, weil sie sich gedacht haben, dass wenn die Sultansherrschaft auf dem Balkan zusammenbricht, es zu einem großen Krieg um die Aufteilung dieses Erbes kommen könnte. Und so ist es ja dann letztlich 1914 auch tatsächlich passiert.
Als ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand den Ersten Weltkrieg auslöste. Und der Schuss fiel tatsächlich auf dem Balkan, in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Aber trotzdem stimmt etwas nicht mit diesem Bild vom Balkan als Schlangengrube, als Pulverfass, als Hexenkessel.
Was natürlich dabei völlig ignoriert wurde, dass die tatsächliche Bedrohung von den Großmächten selber ausging, die im Wettbewerb zueinander standen.
Also, der erste Schuss mag vielleicht in Sarajevo abgefeuert worden sein.
Aber das war nicht der Auslöser des Krieges, das war einfach nur der Anlass.
Aber wenn man im Pulverfassbild bleiben will, der Konflikt zwischen Serbien und der österreichischen Kolonialmacht in Bosnien war wohl eher nur die Zündschnur, die das eigentliche Pulverfass zur Explosion brachte. Das Pulverfass Europa.
Es waren ja letztlich die europäischen Staatskanzleien, die durch ihre Kriegsfantasien zu diesem Ersten Weltkrieg geführt haben. Und ansonsten wäre es einfach nur ein Attentat gewesen und geblieben.
Endlich an der Grenze, die diesmal wirklich eine klare Grenze ist, nämlich die EU-Außengrenze. Vor mir liegt die Region, die heute Anlass europäischer Sorge ist, der sogenannte Westbalkan. Eine Bezeichnung, die es eigentlich erst seit den späten 90er Jahren gibt und die man sich in Brüssel ausgedacht hat.
Genau, es ist ein politischer Begriff und es beschreibt eigentlich das, was jemand mal als den Restbalkan bezeichnet hat.
Slowenien gehört dann auf jeden Fall nicht mehr dazu. Und auch Kroatien nicht, seitdem es 2013 EU-Mitglied geworden ist.
Und dann bleiben eigentlich nur noch 6 Staaten übrig.
Nämlich?
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Albanien.
Also mit der Ausnahme Albaniens alles Länder, die aus dem ehemaligen Jugoslawien entstanden sind und die sich dadurch auszeichnen,
dass sie eben alle noch nicht in der Europäischen Union sind.
Und?
Dass sie quasi so eine Lücke darstellen. Das heißt, wenn man sich eine Landkarte nimmt, wie sie von der Europäischen Union immer verteilt wird, dann ist da ein Loch sozusagen, ein Loch von diesen Staaten, die eben meistens grau markiert sind, eben noch nicht in den bunten Farben der Europäischen Union. Und das ist, glaube ich, das, was sie eben von den Nachbarstaaten unterscheidet.
Und jetzt bin ich endlich in diesem grauen Loch. Aber, Überraschung, auch hier sind die Wiesen und Bäume grün, die Landschaft ist flach und weit. Etwa eine Stunde Fahrt ist es noch bis Belgrad. Serbien wird in diesem Podcast eine zentrale Rolle spielen, denn
einerseits ist natürlich Serbien das größte Land der Region, bei weitem,
mit um die 7 Millionen Einwohnern und damit mehr als doppelt so groß wie das nächste Land. Und
es ist natürlich auch ein Land, was in allen Nachbarstaaten Einfluss hat, durch Minderheiten, aber auch durch die wirtschaftliche Vernetzung, die politische, historisch gewachsenen Einfluss als zentrale Republik Jugoslawiens.
Ist das Balkan-Gambit also eigentlich ein Serbien-Gambit? Ein bisschen, aber nicht ganz. Russland etwa, China oder die Türkei, sie sind in allen Balkanländern präsent, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber auf dem Balkan hängt oft alles mit allem zusammen. Wenn es in einem Land schlecht läuft, kann das schnell eine Kettenreaktion zur Folge haben. Und in den meisten Fällen hat dabei Serbien seine Finger im Spiel.
Eben auch durch klare Versuche, sich als der Leader, wie es immer wieder sich selbst bezeichnet, also als Vormacht auch in der Region, als regionale Macht sozusagen zu positionieren.
Was alles kein Problem wäre, wäre Serbien nicht auch ein Land,
was am stärksten ausgeprägt diese anti-westliche Politik verfolgt, also auch am stärksten versucht, auf globaler Ebene verschiedenste Partner zu gewinnen und das für sich zu nutzen.
Und das hat eine Vorgeschichte. Es ist vor allem ein Ereignis, die das Verhältnis Serbiens zum Westen nachhaltig belastet hat. Und wie wir sehen werden, auch auf globaler Ebene Folgen hatte, die bis heute nachwirken.
Heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen.
Es ist der 24. März 1999. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder richtet sich im Fernsehen an die deutsche Bevölkerung.
Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.
Dort also, im Kosovo, schwelte schon seit Jahren ein Konflikt. Auf der einen Seite die albanische Bevölkerungsmehrheit, die erst mehr Autonomie und schließlich die Unabhängigkeit von Serbien forderte. Auf der anderen Seite der serbische Polizei- und Militärapparat, der auf immer stärkere Repression setzte. 1997 hatte sich die albanische Guerilla-Armee UÇK gegründet und die Situation spitzte sich weiter zu.
Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg.
Es häuften sich die Berichte über Morde, Massaker und Vertreibungen.
Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Von einer humanitären Intervention war die Rede. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass die Operation Allied Force eben doch ein Kriegseinsatz war. 78 Tage wurde Serbien aus der Luft angegriffen, bombardiert wurden Kommandostellungen der serbischen Armee und Regierung, aber auch Ziele der zivilen Infrastruktur.
Die NATO-Intervention 1999 war in mehrfacher Hinsicht eine Zeitenwende,
sagt Marie-Janine Kallig.
Für Deutschland war es eine Zeitenwende, weil hier zum ersten Mal die Bundeswehr in einen heißen Krieg gezogen ist.
Entsprechend hitzig waren die Debatten. Besonders auf einem Sonderparteitag der damals noch überwiegend pazifistischen Grünen.
Ein halbes Jahr sind wir jetzt hier in der Bundesregierung. Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr?
Außenminister Joschka Fischer bekam einen Farbbeutel ab. Doch am Ende bekam er auch die Mehrheit. Eine Zeitenwende war der Einsatz aber auch für die NATO.
Denn es war der erste Militäreinsatz out of area, das heißt außerhalb des NATO-Vertragsgebietes.
Und vielleicht noch entscheidender.
Es war ein Einsatz, der ohne explizite Legitimation des UNO-Sicherheitsrates stattgefunden hat. Und ein Einsatz, der völkerrechtlich umstritten war. Manche Völkerrechtler sagen, dass es ein Völkerrechtsbruch gewesen ist.
Nicht legal, aber doch legitim, weil Gefahr im Verzug und starke moralische Gründe für den Einsatz sprachen? Wie auch immer, am Ende war das Ziel erreicht. Die serbische Armee zog sich aus dem Kosovo zurück. Zeitgleich rückten NATO-Truppen aus dem benachbarten Mazedonien vor, um die Kontrolle im Kosovo zu übernehmen. Aber dann sollte es noch einmal zu einer brenzligen Situation kommen. In Bosnien setzte sich eine russische Fallschirmjägereinheit in Bewegung. Die waren dort stationiert im Rahmen der internationalen Friedensmission SFOR. Moskaus Plan? Den Flughafen besetzen und weitere Truppen auf dem Luftweg nach Kosovo bringen, um dann im nördlichen, serbisch besiedelten Teil Kosovos eine Besatzungszone einzurichten. Also, noch einmal folgende Situation. Die NATO kam vom Süden, die Russen aus dem Norden.
In einem quasi Versuch, schneller in Pristina zu sein und schneller am Flughafen von Pristina zu sein als die NATO-Truppen.
Das Wettrennen nach Slatina, dem Flughafen Pristinas. Und es wurde von den Russen gewonnen. Bilder der Nachrichtenagentur AP zeigen, wie die russische Kolonne in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1999 durch Pristina fuhr. An der Straße stehen jubelnde Serben. Von ihnen wurden die Russen als Verbündete gesehen.
Es waren wenige hundert, die waren nicht besonders gut ausgerüstet, aber sie übernahmen dann den Flughafen von Pristina im Juni 1999, während kurz vor dem Flughafen NATO-Truppen standen.
So, Russian and Serbians and the Russians.
Die Russen hätten ihnen den Zugang zum Flughafen verweigert, erklärt der NATO-Offizier vor laufender Kamera. Was tun?
Es da auch eine Konfrontation innerhalb der NATO-Hierarchie gab, soll die NATO mit Gewalt den Flughafen von den russischen Truppen übernehmen. Man entschied sich dazu, das nicht zu tun.
Ich werde für Sie nicht den Dritten Weltkrieg beginnen, soll der britische General Michael Jackson dem Chef der NATO-Streitkräfte gesagt haben. Der Showdown war abgewendet.
Auch deshalb, weil es klar war, dass die russischen Truppen alleine gar nicht versorgt werden können. Das heißt, die waren gar nicht in der Lage, den Flughafen wirklich zu halten.
Tatsächlich waren die russischen Fallschirmjäger in einer schwierigen Situation. Auf Druck der USA hatten die Ukraine, Rumänien und Bulgarien den Zugang zu ihrem Luftraum verweigert, was eine militärische Unterstützung der russischen Soldaten ausschloss.
Es gab da weder die militärischen Mittel noch die Bereitschaft damals noch von Präsident Jelzin, wirklich sich auf eine Konfrontation mit dem Westen einzulassen. Aber es war so ein Signal, dass man zumindest in Russland doch auf Konfrontation setzen wollte, zumindest mit dieser symbolischen Geste, die schon mal so vorzeichnete, wie diese Spannungen zwischen Russland und dem Westen sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnten.
Für die USA und die NATO war die Operation Allied Force zunächst einmal eine Ermutigung für weitere Interventionen. Afghanistan 2001, Irak 2003, wieder ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats. Die USA waren nach dem Kalten Krieg die einzige übrig gebliebene Supermacht. Russland lag wirtschaftlich am Boden und Chinas Aufstieg hatte erst begonnen.
Man könnte sagen, es war natürlich der Höhepunkt westlicher Macht. Das heißt, es war der Höhepunkt des Unilateralismus nach Ende des Kalten Krieges.
Aber die Art und Weise, wie die USA in dieser Zeit ihre neue Rolle ausspielte, musste zu Gegenreaktionen führen.
Und diese ganzen Ereignisse fallen ja zusammen mit dem Aufstieg von Putin. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang oder ist das sozusagen ein zeitlicher Zufall?
Naja, es ist ein zeitlicher Zufall, aber eben einer, der schon indikativ ist. Dieser handstreichartige Versuch, den Flughafen von Pristina zu übernehmen, wäre 3-4 Jahre vorher undenkbar gewesen. Das heißt, es war ein Richtungswechsel, der in Russland sich abzeichnete und der sich dann nochmal verstärkte, als Putin selber das Präsidentenamt im Januar 2000 übernahm. Es zeigte schon den Weg auf, als es um die Frage der Unabhängigkeit ging.
Das war 2008. Vermittlungsbemühungen des UN-Sondergesandten Martti Ahtisaari waren gescheitert und so erklärte Kosovo einseitig seine staatliche Unabhängigkeit von Serbien. Mit Unterstützung des Westens, aber gegen den Widerstand Russlands. Und damit wieder ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats.
2008 war der Punkt, an dem Russland seine konstruktive Rolle endgültig aufgegeben hat.
Die Unabhängigkeit Kosovos. Der eigentliche Bruch im Verhältnis zum Westen. Das haben mir alle meine Gesprächspartner bestätigt, die ich für diesen Podcast getroffen habe.
Russland hat ja durchaus eine recht konstruktive Rolle gespielt bis dahin.
Zum Beispiel 1995 bei der Beendigung des Kriegs in Bosnien-Herzegowina.
Ohne die russische Beteiligung wäre wahrscheinlich der Dayton-Vertrag nie zustande gekommen, weil Russland eben doch auf Serbien und die bosnischen Serben eingewirkt hat.
Und selbst die NATO-Intervention im Kosovo 1999 hatte noch nicht zum Abbruch der Kooperation geführt.
Russland hat daran mitgewirkt, diese NATO-Intervention wieder auf eine völkerrechtliche Grundlage zu stellen, indem im Juni 1999 der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution 1244 erlassen hat, die mit Zustimmung Russlands zustande kam.
Und der UN sowie der Militärmission KFOR die Kontrolle des Kosovos überließ. Aber dann folgten die Interventionen in Afghanistan und Irak ohne UN-Mandat. Kalik erwähnt auch die NATO-Osterweiterung 2004, den NATO-Beitritt Kroatiens 2008 und dann eben die Unabhängigkeit Kosovos gegen den Widerstand von Russland, aber auch China im UN-Sicherheitsrat.
Das gibt also einen größeren geopolitischen und strategischen Zusammenhang, der Russland entfremdet hat.
Und Achtung!
Und in dem die Balkanpolitik eine wichtige Rolle gespielt hat.
Die Frage ist nun, wenn so viel Schaden entstanden ist, hätte es eine Alternative gegeben? Hätte der Westen 1999 etwa nicht militärisch eingreifen sollen? Oder war die Abkühlung des Verhältnisses zu Russland der unvermeidliche Kollateralschaden, als es um die Verteidigung von Menschenrechten ging?
Russland hätte natürlich sein Veto eingelegt gegen eine solche militärische Intervention und ist deshalb auch gar nicht erst gefragt worden.
Und wenn die Alternative gewesen wäre, dass NATO nicht interveniert in Jugoslawien und dass Serbien die Politik der ethnischen Säuberung und Gewalt gegen Albaner im Kosovo fortsetzt, dann muss man sagen, war das wahrscheinlich das kleinere Übel.
In dessen Folge die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, aber auch China, eben einen ziemlichen Schaden genommen haben. Aber
jetzt zu sagen, das ist der Auslöser, würde ich auch nicht glauben. Aber es war sicherlich ein Moment, der doch sehr sichtbar gemacht hat, dass es da Spannungen gibt und diese verstärkt hat.
Wir halten fest, der Balkan selbst ist kein Pulverfass. Die Menschen haben hier über weite Strecken friedlich zusammengelebt, trotz unterschiedlicher Religionen, Ethnie und so weiter. Aber es ist eine Region, wo globale Spannungen sichtbar werden und sich auch verstärken können. Das war so vor 150 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg und so ist es heute.
Genau, es ist halt eine Region, wo, und ich würde auch sagen, heute auch eben so eine Art Seismograph globaler Entwicklungen und Krisen ist. Das heißt, der Balkan ist nicht eben der Auslöser, sondern es ist der Raum, wo man diese Rivalitäten sieht und wo es dann auch oftmals auf dem Rücken der Bewohner ausgefochten wird.
Endlich in Belgrad. Über Jahrhunderte das Tor zwischen Ost und West, zwischen Römischem Reich und Byzanz, Habsburger Monarchie und Osmanischem Reich. Heute koexistieren in der Fußgängerzone Knez Michailowa westliche Boutiquen und Stände mit Putin-Shirts. Auch musikalisch ein aufregender Mix. Junge Leute malträtieren ihre Synthesizer. Dann zieht eine Roma-Kapelle vorbei. Die Knez führt direkt auf den Kalemegdan zu. Eine Parkanlage mit der Festung oberhalb der Mündung der Save in die Donau. Hier bin ich mit Radina Vucetic verabredet. Professorin am Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Belgrad. Den Treffpunkt hat sie nicht zufällig ausgewählt, denn hier erzählt sie, und dabei zeigt sie auf die Flussmündung, auf symbolischer Ebene sehe man hier, was Serbien heute ist. An der Kreuzung verschiedener Welten. Auch das sozialistische Jugoslawien lag im Kalten Krieg zwischen den Blöcken. Und den größten Teil ihrer wissenschaftlichen Karriere habe sie über Propagandatechniken geforscht. Genauer über den Einfluss amerikanischer Kultur und Softpower in Jugoslawien. Aber jetzt, sagt Radina Vucetic, seien wir in einem neuen Kalten Krieg. Und da interessiere sie vor allem der russische Einfluss. Und darum geht es dann in der nächsten Folge. Mit Radina spaziere ich zunächst durch Belgrad, um mir die Verbreitung russischer Softpower im Stadtbild anzusehen. Und dann wird es um den tatsächlichen Einfluss Russlands auf dem Balkan gehen, um Methoden und Ziele. Die Dinge ändern sich dramatisch, sagt Radina. Und sie glaubt, dass Europa sich noch gar nicht bewusst ist, wie sich Russland überall ausbreitet. Auf globalem Niveau sehe es leider überhaupt nicht gut aus. Und sie denkt, dass es jetzt die letzte Chance sei, dass sich Europa konsolidiert und klarstellt, was es will und was es nicht will. Das war die erste Folge von Balkan Gambit, eine fünfteilige Podcast-Serie der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Dirk Auer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören kann man den Podcast auf der Webseite bpb.de, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt.